Alles Große kommt aus der Hose. Das ist das Geheimnis der Kraft eines jeden großen Menschen. Meist geschieht es unbewusst, doch durch sie alle rauscht im Hintergrund ein Fluss, der sie antreibt. Die Kunst der Konsequenz liegt darin verborgen, wie gut ein Mensch diesen Fluss aufrechterhalten und einen neuen erschließen kann, sobald der alte versiegt. Diese Fähigkeit scheint sogar ein Selektionsvorteil zu sein. Schließlich entscheidet er darüber, wie kraftvoll und beharrlich der einzelne Mensch ist. Bereits Thomas Alva Edison stellte fest, dass Erfolg nur aus 1% aus Inspiration und zu 99% aus Transpiration besteht. Er wusste, wovon er spricht. Fand er doch tausende Wege, wie die Glühbirne nicht funktioniert. Harte Arbeit schlägt Talent, wenn Talent nicht hart arbeitet. Viele Talente scheiterten, weil sie faul waren. Ebenso vermag gute Erziehung eine Grundlage bilden, aber die Welt ist voll von gut erzogenen Versagern, die darin versagten, weiter an der Verwirklichung ihrer Vision zu arbeiten und zu erkennen, dass Misserfolge nur falsche Pfade auf dem Weg zum Erfolg sind. Mit jedem gescheiterten Anlauf erfährt man, wo es nicht lang geht. Das ist wertvolles Wissen, das unweigerlich jeden zum Ziel führt, wenn er nur genug Kraft hat, um beharrlich weiterzuforschen. Solche Gedanken findet man bei vielen Forschern und Gestaltern dieser Welt. Wie bei Louis Pasteur, dem französischen Chemiker und Mikrobiologen, dem wir unter anderem die haltbare Milch verdanken. Ich will Ihnen das Geheimnis verraten, das mich zum Ziel geführt hat. Meine Stärke liegt einzig und allein in meiner Beharrlichkeit. Viele Künstler und Wissenschaftler waren fest davon überzeugt, dass alle möglichen Ideen und Lösungen auf Probleme bereits in einer übergreifenden Weltweisheit bzw. einem kollektiven Unterbewusstsein verfügbar seien. Wir müssten nur unseren Empfänger, unser Gehirn, darauf einstellen, um daran teilzuhaben. Genie sei so vor allem die Fähigkeit, Wissen bzw. Weisheit zu empfangen und nicht sie zu schaffen. Kreativität und das Finden von Lösungen sei dahingehend weniger analytisches Denken, sondern mehr Kontemplation und Meditation, zum Beispiel unter einem Apfelbaum. So dachte der Quantenphysiker Werner Heisenberg in seinem Buch »Der Teil und das Ganze«. Ebenso sein Kollege Erwin Schrödinger, der in »Geist und Materie« schrieb, dass es seiner Meinung nach nur ein Bewusstsein gebe und der Geist jedes Menschen sei wie ein eigenes, einzigartiges Fenster zu diesem Bewusstsein. Das erschließt ein neues Weltbild, im Gegensatz zu der hauptsächlich toten, kalten und materiellen Welt, in der die meisten von uns zu leben glauben. Dafür spricht, dass viele Forscher, und die sollten es wissen, denn es ist ihr Beruf, geistreich zu sein, fest davon überzeugt sind bzw. waren, dass ihnen die Erkenntnis eher zugefallen ist, als sie selbst geschaffen zu haben. Mendelejew behauptete, die Idee zum Periodensystem sei ihm im Traum erschienen. Hitler faselte von einer Vorsehung, aber die führte eher dazu, dass viele das Nachsehen hatten. Archimedes wurde von der Erkenntnis in der Badewanne überrascht und lief in Folge Heureka schreiend nackt durch die Straßen von Syrakus. Wie steht es bei Ihnen, werter Zuhörer? In welchen Momenten haben Sie die größten Ideen? Gönnen Sie sich überhaupt kontemplative Momente der inneren Einkehr? Meine Generation muss erst einmal lernen, die Dauerbeschallung der Medien zu überwinden, bevor sie fähig wird zu vernehmen, was da draußen vielleicht auf uns wartet. Wenn ich leuchtende Momente hatte, die zugegebenermaßen überaus erfüllend waren, dann waren sie keinesfalls dem Denken geschuldet. Dafür bin ich nicht intelligent genug. Eher schossen sie aus der Tiefe meines Wesens in mein Bewusstsein und erfüllten mich voll und ganz, wie ein Orgasmus. Ob wir tatsächlich von einer kosmischen, kollektiven Weltweisheit sprechen können, bleibt fraglich. Für mich steht fest, dass meine Eingebungen vor allem aus der Weisheit meines ganzen Wesens stammen. Man mag sie auch als Intuition bezeichnen. Seit ich 13 bin, lese ich Bücher. Ja, freiwillig und frenetisch. Schwerlich kann ich mich an die Inhalte erinnern, nicht einmal die Titel könnte ich aufzählen. Doch mein Team Mensch wird sie verarbeitet und integriert haben. So wie alle meine Erfahrungen, Fehltritte und Glanzminuten. Nun lasse ich mich von diesem ständig wachsenden Fundus leiten, ohne viel zu denken, wie bei dem Buch. Ich habe es nicht geplant, nicht gedacht, nicht geordnet, auch nicht im Nachhinein, da ich die Urwüchsigkeit nicht zerstören wollte. Just in diesem Moment gleiten meine Finger über die Tastatur, klimpern mal hier und mal dort, ohne dass ich es planen würde. Was mein Wesen Ihnen mitteilen will, erfahre ich erst, wenn ich lese, was ich schreibe. Ich lerne mich durch das Buch erst richtig kennen. Wo hat man sonst die Möglichkeit, seinem Innersten so viel freien Lauf zu lassen? Nicht alles, was ich lese, gefällt meinem Geist. Mein Verstand heult ab und an auf wie eine weggesperrte, gepeitschte Kreatur. Mein Stilempfinden stößt sich an der sich immer wieder erbrechenden, derben Sprache. Meine Vorsicht bewertet zu viel Offenheit als kritisch und mein Gewissen ist verreist nach Bordeaux. Natürlich könnte ich auch das Geschriebene von meiner kritischen Vernunft kastrieren lassen, doch wozu dann das Buch? Wer als Schriftsteller nicht offen und unverblümt schreibt, was er lebt, sollte die Feder gar nicht erst erheben. Zudem wäre es mir mühsam, mir rein Gedachtes aus den Hirnwindungen zu pressen. Wie viel Saft bekommt man wohl aus einer Walnuss? Wohingegen der Fluss des Strebens täglich und über Monate hinweg Zeile für Zeile aus mir strömen lässt, mühelos, wie der Bach dem Meer zufließt. Mein Geist konnte das Buch nur wenige Seiten denken. Am Ende werden wir messen können, wie weit sein Horizont reichte und wie weit meine Fähigkeit darüber hinauszuschreiten. Die meisten Menschen denken schlecht über sich, obwohl sie Weltbewegendes schaffen könnten, wenn sie es nur machen würden, statt sich durch Skepsis noch vor Beginn den Hahn des Schaffens abzuwürgen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Kraft der Natur über unseren Körper anzapfen können. Die Triebe darin sind Ventile dieser Kraft. Sie ist schier unerschöpflich, diese Lebenskraft, die alles erfüllt und alles durchströmt, alles Blühende erhebt, höhere Kombinationen anstrebt und das Scheidende zugrunde richtet. In Asien wird sie als Qi bezeichnet. Wir müssen nur lernen, die Ventile zu öffnen und dem Druck dahinter Herr zu werden, sodass die Triebe nicht gleich eine Riesensauerei anrichten. Lieber sollten wir ihre Kraft direkt nach oben auf die Mühlen unseres Schaffens leiten. Ist der Geist erst einmal am Rotieren, ja, ist er getrieben, dann gilt es nur noch, dem Körper regelmäßige Ruhepausen zu gönnen, damit er nicht überhitzt und ausbrennt. Das Kanalisieren unserer rohen tierischen Triebkraft ist nur eine, wenn auch die mächtigste, der Möglichkeiten zu ihrer Kultivierung. Weitere folgen. Wir sollten uns stets bewusst machen, wie viel Kraft bereits in kleinsten Atomen steckt. Fragen Sie nur Hiroshima. Nach Einsteins Gleichung, E gleich mc zum Quadrat, sind Masse und Energie äquivalent und Materie ist nur eine besonders stabile Form von Energie. Könnte man diese Stabilität aushebeln, wäre die Energie in ihrem Körper groß genug, um ganz Deutschland in die Luft zu jagen oder zumindest, um es für einige Stunden komplett mit Strom zu versorgen oder einen amerikanischen Haushalt. Jeder von uns hat enorme Energie in sich, aber nur die wenigsten nutzen sie. Die meisten denken sich schwach. Ich gebe gern zu, dass ich seit langem intuitiv lebe und entscheide, ohne meinem Denken viel Gehör zu schenken. Mein Leben ist ein Beispiel irrationaler Entscheidungen, vom Studium der Philosophie über planloses Trainieren bis hin zum Aufgeben meiner materiellen Stabilität, indem ich meinen Besitz auflöste und meine Wohnung kündigte, um innerlich noch stabiler zu werden. Nichts hätte mich freier und erfüllter machen können. Nirgendwo wäre ich jetzt lieber als hier, in meinem Körper, im pulsierenden Bangkok, frisch dem Pool entschlüpft, im Freien schreibend, kurz vor einer heißen Nacht. Und wenn bereits die Tage 40 Grad haben, will das was heißen. Wäre ich nicht so dumm gewesen, hätte ich brav technik- und managementorientiertes BWL studiert und würde jetzt im Büro einer seelenlosen Unternehmensberatung sitzen. Da würde es zwar weniger sechsbeinige Kakerlaken geben, aber was soll's. Team Mensch hat entschieden. Damit lässt sich's wunderbar leben. Und wir trinken jetzt eine Weißweinschorle. Chuck D. Flanders.